Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 492 des Computer Club 2 Audiocast. Alle Damen, genauso wie die Herren und irgendetwas anderes, alle Freunde, Fans und alle die, die uns immer wieder gern hören, begrüße ich ganz herzlich. Ich höre mich vielleicht ein bisschen verschnupft, naja, nicht verschnupft, doch, vielleicht auch das, aber im anderen Sinne, bisschen erkältet an, aber es wird schon irgendwie gehen. Wir kommen durch. Diese Nacht bin ich mal aufgestanden, denn ein solches Erlebnis wie das, was wir hatten mit dem sogenannten Supermond und Blutmond und Vollmond, also diese drei Dinge, die da zusammentrafen, das wollte ich mir ansehen. Naja, außer dass es kalt war, muss ich sagen, ja, ich habe es gesehen, aber so richtig spektakulär und riesig und ja, nee, auch wenn ich es vorher gewusst hätte, ich wäre aufgestanden, sehen wollte ich es. Also so kurz vor vier wurde die obere linke Ecke des Mondes so langsam vom Erdschatten angefressen und er wanderte dann da drüber und dann leuchtete der Mond, naja, nicht wie eine Verkehrsampel in Rot, aber er war eben rötlich, so in etwa wie der Mars, nur ein bisschen dunkler. Es ist schon ein seltenes Ereignis und ich habe gedacht, in diesem Leben kriege ich das nicht mehr zu sehen. Also nix wie raus bei 2 Grad über Null auf dem Balkon und mal geguckt, was dieser Erdtrabant, dem wir ja nun unendlich viel zu verdanken haben, wahrscheinlich auch das Leben auf diesem Planeten, was der da veranstaltet. Im Grunde genommen sind wir es ja. Es ist ja die Erde, die sich zwischen Sonne und Mond schiebt und den dann dunkel macht. Na, wenn Sie das nicht gesehen haben, großartig verpasst haben Sie nicht. Das Internet ist voll mit Bildern davon, man kann sich das ansehen. Ein Teil der Bilder sind leider geschönt. In Wirklichkeit war es nicht so rot, nicht so riesig, aber es war eine schöne Erfahrung und wie gesagt, wenn ich es vorher gewusst hätte, wäre ich trotzdem aufgestanden. Die internationale Automobilausstellung in Frankfurt. Alle 2 Jahre dieses Spektakel, diese Mammutshow, diese Monster-Superautos, diese rollenden Wohnzimmer, diese Geldanlagen, na, selbstvernichtende Geldanlagen. Da zahlen Leute für ein Auto mehr als andere für ein neues Einfamilienhaus. Ist das nicht Wahnsinn? Wir wollen doch nur von einem Ort zum anderen kommen. Und was passiert? Immer mehr Leistung. Autos mit 4, 5, 6, 7, 800 PS. Ich frage mich manchmal, sind die eigentlich alle bekloppt? Was soll ich denn damit? Macht das einen Unterschied, ob ich mit 800 oder mit 100 PS auf der Autobahn im Stau stehe? Naja, und dann diese Treibstoffverbrauchszahlen so langsam kommt wohl auch so ein bisschen Bewegung in diese ganze Geschichte hinein. Wir wissen ja alle, es ist ja alles gelogen. Und dann macht man irgendwelchen Firlefanz, teilweise wird die Lichtmaschine abgeklemmt, damit die nicht mitläuft und dann mit so wenig Gewicht wie möglich und was weiß ich nicht alles. Und dann auf Strecken, gut, das ist irgendwie festgelegt und ist vielleicht auch so richtig, aber es ist vollkommen realitätsfremd. Es gibt, behaupte ich einfach mal, zumindest nach meiner Meinung, kein Auto, welches wir neu kaufen, was tatsächlich den Spritverbrauch erreicht, nach unten, wie er vom Hersteller in den Hochglanzprospekten angeboten wird. Es ist schon eine Sauerei, muss man sagen. Tja, aber warum? Wir wollen alle preiswerter fahren, bekommen jedem möglichen Firlefanz aufs Auge gedrückt, den wir gar nicht brauchen, Techniken da drin, die viele Leute überhaupt niemals verwenden oder anwenden oder gar nicht bedienen können. Es fängt ja teilweise schon an bei der kryptischen Bedienung von Navigationssystemen, die vollkommen integriert sind mit dem Autoradio zusammen und irgendwelchen Steuerungen für Klimaanlage und sonstigen Krempel. Da sagen dann Leute, kannst du mal gucken, kannst du mir mal helfen? Und da sitze ich dann selbst da und denke, verfluchte Hacke, was für ein Technikwahnsinniger hat sich diesen Mist einfallen lassen. Der ist nicht für die Menschen gemacht, nicht für die, die die Autos kaufen. Und trotzdem, es wird gekauft. Ich habe mal mit einer Werkstatt gesprochen darüber. Die haben gesagt, ja, die Leute wollen es nur haben. Bedienen tun es die meisten nicht. Sie nutzen es nicht, weil sie es einfach nicht bedienen können. Und dieser Wahnsinn hat sich auch auf der IAA wieder fortgesetzt. Statt für 10.000 Euro ein anständiges Auto, welches sicher ist und wenig Sprit braucht, auf den Markt zu bringen, was sich viele Leute leisten könnten, stattdessen kommen Protzkarren, die kaum noch zu überbieten sind auf dem Markt. Ach ja, und Elektroautos, ja, ja, klar, gab's doch mal, oder? Sollten da nicht 1 Million bis 2020 über unsere Straßen rollen? War da nicht dieses Dreigestirn von an mit dem geschätzten Herrn Zetsche, mit dem Schnorres, die zur Kanzlerin marschiert sind und wollten Geld für die Entwicklung dieser Autos haben? Ja, und was passiert? Jetzt werden Elektroautos schon wieder als Wahnsinns-Protzkarren gebaut. Ja, verdammte Hacke, wer soll sich das denn eigentlich leisten? Wer soll denn das machen? Die Autos sind überhaupt als Elektroautos teurer, was ich zum Teil verstehen kann. Aber zum anderen Teil muss ich sagen, nee, man muss ja da erstmal investieren. In jeder Branche wird investiert. Und hier, gut, irgendwo geht die Entwicklung in eine Richtung, die ich nicht nachvollziehen kann. Mal eine ganz kleine Geschichte, so am Rande. Vor vielen Jahren gab es mal einen kleinen, feinen, skandinavischen Autobauer, den es heute nicht mehr gibt. Saab, vielleicht sagt Ihnen das was. Da konnte man hinter verschlossenen Türen im Berg ein Auto sehen, ein Elektroauto, welches eigentlich das ideale Auto überhaupt war. Gut, vor diesen Jahren, das ist schon über 10 Jahre her, da war man technologisch noch nicht so weit mit der Steuerung. Da konnte man also am Auto noch nicht so viel elektronisch machen oder verhunzen wie heute. Aber trotzdem, die Idee, die man da umgesetzt hat, das war der pure Wahnsinn. Das wäre überhaupt das Elektroauto für heute. Stell dich vor, nimm ein Auto, Motor raus, Getriebe raus, Kardanwelle raus, Halbwellen raus. Sie haben 4 Räder. Und in den Rädern sind Motoren drin, Nabenmotoren. Und diese Räder werden gesteuert von einem hochredundanten Computersystem. So, leichte Kurven oder gerade Ausfahrt wird korrigiert einfach durch unterschiedliche Drehzahlen. So, und dann hat man eben eine Lenkung und hat eine Bremse, eine, naja, so wie wir auch haben, Betriebsbremse, aber das normale Verzögern und das normale Bremsen geschieht über die Rekuperation, über die 4 Elektromotoren in den Rädern. Da gewinnt man Energie zurück. Das Auto ist verschwunden. Ich habe 2 Jahre später dann nochmal versucht, Informationen zu bekommen und das ist nicht mehr da. Ob Saab deshalb kaputt gegangen worden ist oder ob diese Sache aufgekauft worden ist, es gibt keine Spuren mehr von diesem Auto, was ich gesehen habe, wo ich gesprochen habe mit den Leuten, die an der Entwicklung zumindest beteiligt waren. Es ist weg. Es war zu gut. Also, gut. Nicht gut, schlecht. So, und was ist heute? Schaue ich mir auf der IAA an, was Audi macht. Audi, wir wissen, das Ding mit diesen Kreisen da vorn drauf, das mit Motoren von VW läuft, weil es ja zum Konzern gehört. Ja, die bauen einen riesen Quattro mit Elektroantrieb. Dass die Karren nicht vom Fleck kommen, gut, beim Elektromotor ist so, der hat quasi von Null an sein maximales Drehmoment, beschleunigt natürlich viel besser als ein Ottomotor oder Dieselmotor, aber die Reichweite ist eben viel, viel, viel zu gering. Wenn ich mir ansehe, Renault, Peugeot und so weiter, die haben kleinere Fahrzeuge auf dem Markt und die geben mittlerweile an, dass sie damit rund 250 Kilometer rein elektrisch fahren können. Und doch ist das Augenwischerei. Wenn man mal dahinter sieht, wirklich genau dahinter sieht, im Winter wenn ich mit Licht fahre, mit Scheibenwischer fahre, wenn ich heizen muss in dem Auto, muss ich ja auch elektrisch machen, dann haben wir eine Werksangabe von 110, 115 Kilometer. Und wenn ich aber dann normal fahre und nicht absolut das letzte Elektron sparend den Gasfuß bewege, dann komme ich auf etwa 80 Kilometer, die ich im Winter mit einem solchen Auto fahren kann. Also hier wird in die verkehrte Richtung entwickelt, nicht von den Renault, Peugeot und so weiter, sondern hier von diesen Großkotzen da in der Branche. Denn der Weg ist der falsche. Wir müssen doch Autos haben, die nicht die Luft verpesten, dass wir regenerative Energie benutzen können, um die Dinger wieder aufzuladen. Aber hier kommt es ja eigentlich in der Hauptsache auf die Batterie an. Da wird ja weltweit geforscht wie blöde. Und es gibt Entwicklungen, die sind einfach nur schön. Auch auf der internationalen Funkausstellung war Bosch mit einem neuen Batteriekonzept. Eine Batterie, die kein Traum ist, sondern die nächstes Jahr schon serienreif sein soll, schon in Fahrzeuge eingebaut werden soll. Bei gleicher Batterieleistung, halbes Gewicht, halber Preis. Drehen wir die Sache mal um. Sagen wir mal beim gleichen Gewicht und gleichen Preis vierfache Leistung. Dann könnten wir mit dem eben beschriebenen Elektroauto bei Sonnenschein bergab mit angelegten Ohren und Rückenwind 1000 Kilometer fahren und im Winter beim beschissensten Wetter kämen wir immer noch auf fast 250 Kilometer. Das wär's doch. Da ist doch eine Tür aufgestoßen. So, und wenn wir jetzt vielleicht auch noch von der Regierung eine Förderung bekommen, warum soll denn nicht auch der kleine Mann mal profitieren, so wie Riesenfirmen, wie Riesenunternehmen, die Abteilungen mit hunderten Mitarbeitern haben, um Subventionen einzustreichen. Warum nicht auch mal der kleine Mann daran partizipieren kann? Das mag ich nicht zu verstehen und das sollte sich die Kanzlerin wirklich mal genau anhören. Wenn sie schon sagt, wir wollen elektrisch fahren, wir brauchen Elektroautos, dann muss man auch da eine Unterstützung in irgendeiner Art dazu zahlen. Also nicht sagen, komm mal, du darfst auf der Busfuhr fahren mit deinem kleinen Auto und du darfst auch kostenlos parken. Wie blöde ist das denn? Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Also, auf der IAA, naja, überall schöner, rollende Wohnzimmer, überall Licht und Glanz und Glimmer und Blink und Blitzer und was weiß ich nicht alles und leise und ja, und so wunderbare Sachen wie neue Entwicklungen. Wurde gezeigt auf der IAA ein Autoschlüssel, der zeigt die Tankfüllung an. Ja, wenn ich nicht im Auto bin, muss ich ja wissen, wie oder was. Wenn ich im Auto bin, sehe ich sowieso und dann, der kommuniziert eben dann mit dem Auto und zeigt mir an, wie viel habe ich denn noch da drin. Gut, ist eine feine Sache. Porsche hat natürlich auch angekündigt, ein Elektroauto zu bauen. Übrigens diese Straßenlaternen da, von denen ich vor 2-3 Wochen sprach, mit den Notrufmöglichkeit als Hotspots und Ladestation und so weiter, die waren auch ausgestellt, sehen ein bisschen juxig aus, ist so ein Rechteck, sieht aus, als seien vier Leuchtstoffröhren im Rechteck oben aufgehangen, sind natürlich keine Leuchtstoffröhren, sondern LEDs, aber okay, man muss sehen, wie das weitergeht. Aber dann Ford hat zum Beispiel etwas, das Auto kann man jetzt mit der Smartwatch öffnen. Frage ich mich, wie lange dauert das, bis dieses Kram auch geknackt ist, dass das jeder öffnen kann. Ich lade mir dann eine neue App irgendwo aus irgendwelchen geheimen Quellen und kann vom Nachbar das Auto damit öffnen. Ist es nicht irgendwo total daneben, in diese Richtung die Entwicklung zu treiben und preiswerte, kostengünstige und kostengünstig fahrende Elektroautos auf den Markt zu bringen? Naja, okay. Hat keinen Sinn. Der Autokäufer muss es machen. Wir müssen sagen, behalt euren Scheiß, bringt ein richtiges Auto, bringt ein Auto, was ich mir leisten kann, bringt ein Auto mit geringem Verbrauch, mit höherer Reichweite. Und wenn die auf dem restlichen Kram sitzen bleiben, dann werden Sie wahrscheinlich auch mal darüber nachdenken, dass Sie in die verkehrte Richtung gedacht haben. Die Gigantomanie auf der Straße geht vorbei. Und die selbstfahrenden Autos werden sowieso in eine Richtung gehen. Man geht also davon aus, dass sie eigentlich nichts mit den heutigen Autos zu tun haben. Und man geht auch davon aus, dass es eher Dienste werden. Aber da machen wir erstmal einen kleinen Jingle dazwischen. Ich muss Luft holen und einen Schluck trinken. Also selbstfahrende Autos, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe nach vielen Gesprächen, gar nicht das, was die Industrie will, was sie uns verkaufen will, sondern hier geht es darum, dass man zum Beispiel die Automobilität auf der einen Seite erhöht und auf der anderen Seite die Anzahl der Automobile auf den Straßen reduziert oder zumindest nicht weiter ansteigen lässt. Wie? Naja, die Idee ist Elektroauto. Und dieses Elektroauto gehört mir nicht. Das ist dann so eine Art Carsharing in einer neuen, weiterentwickelten Form. Das heißt, ich sitze zu Hause am Computer, an meinem Datelfon oder was auch immer und überlege mir, ich brauche ein Auto, möchte von hier aus nach Bernsbumpel fahren oder wo auch immer hin. Und dann habe ich da eine Stunde zu tun und dann fahre ich zurück. So, das melde ich per Internet an. Und sagt, dann und dann will ich ein Auto haben und dann kommt es, steht vor der Tür. Ich steige ein, das Auto weiß ja schon wohin. Ich rede nochmal mit ihm, sage hier, da und da und dann sagt er, ja, Ziel bestätigt oder sonst was. Und fährt mich dahin, wo ich hin muss. So, dann habe ich entweder vorher schon gesagt, wann ich zurück will oder ich weiß es noch nicht. Oder ich mache es dann während der Fahrt oder am Ende der Fahrt und das war's eigentlich. Dann gehe ich einkaufen, shoppen, Kino, wo auch immer ich hin will. Und wenn ich dann fertig bin, dann steht wieder ein Auto für mich zur verabredeten Zeit vor der Tür, was nur ich öffnen kann mit meinem Kluglaut oder irgendetwas einem Nachfolger davon und es fährt mich zurück. Ob es zwischenzeitlich andere Leute gefahren hat, ist vollkommen unerheblich. Es ist auf jeden Fall wieder da. Das ist das Konzept dahinter. Ich meine, dass man damit die gesamte Taxibranche kaputt macht, dass der Beruf des Fahrlehrers obsolet wird. Es ist immer so gewesen, dass neue Entwicklungen alte oder Veränderungen erzwungen haben in vielen Bereichen. Es wird sich also viel tun. Wir werden viel erleben in den nächsten 10, 15 Jahren. Und verlassen Sie sich drauf, in 15 Jahren werden viele Autos selbstständig fahren können. Und ich rufe mir ein solches Auto, was ich nicht mehr besitze, aber fast jederzeit zur Verfügung habe. Und es bringt mich dahin, wo ich hin will. Das ist auch etwas, was Sinn macht. Das muss keine Protzkarre sein. Das ist, eigentlich unsere Zukunft. Und wenn ich mir heute viele junge Menschen ansehe, die in Ballungsräumen oder am Rande dieser Räume leben, die gar kein eigenes Auto mehr haben, dann sage ich, okay, genau, das ist die Richtung und wir sehen heute die Entwicklung schon. Viele junge Menschen verzichten auf das eigene Auto und irgendwann werden sie auch darauf verzichten, einen Führerschein zu machen, weil es ist gar nicht mehr nötig. Seit heute früh habe ich hier einen Club-Computer, der rödelt lustig vor sich hin. Ich habe mir ein Navigationssystem gekauft und da das aber schon länger in dem Karton gewohnt hat, müssen erstmal die Karten abgedatet werden und das Betriebssystem. Das Betriebssystem ging ja noch, das war eine knappe Stunde, dann war alles okay und jetzt ist er mit den Karten dabei beschäftigt. Er lädt und lädt und lädt und lädt. 2000 RAM ist mein Internetzugang. Und jetzt hänge ich zwar schon dran, habe ihnen auch höhere Priorität eingeräumt, aber wird noch ein paar Stunden brauchen. Also um die 8 Stunden braucht er, um für sein futzig kleines Navi die Karten herunterzuladen, die Karten abzudaten. Ich meine, auf der einen Seite ist das schon mal ganz schön dämlich, denn die Karten werden ja komplett geladen. Hier werden nicht Veränderungen geladen, wie man es in vielen anderen Bereichen macht, um dann wirklich die in das System einzupflegen und zu ändern, sondern hier wird einfach komplett drüber gebügelt. Die andere Seite ist natürlich, es ist schon traurig, unsere Nation, das reichste Land Europas mit was weiß ich was, und immer noch nicht haben wir flächendeckend das Internet, welches wir als Technologieträger überhaupt brauchen. Es ist einfach erschreckend, es ist einfach nur blöde. Die Haushaltsprüfer des Bundes haben jetzt den Mautminister, na, ich musste langsam mir aber wieder angewöhnen, sagen den Herrn Dobrindt, zu fragen, was denn eigentlich nun Sache ist. Denn das Bundesverkehrsministerium ist ja schon seit 2 Jahren für den Breitbandausbau zuständig. Das, was ich bisher gehört habe, ist, dass autonom fahrende Autos, die bei Nacht und Nebel allein durch Wald und Wiese fahren können sollen, dass er denen auf der Autobahn Breitband zur Verfügung stellen will und dort etwas ausbauen will. Nur den Menschen, den Firmen, den Unternehmen, den ganzen, die das Geld verdienen, was er ausgibt für solche Projekte, für die Autoindustrie, denen stellt er es nicht zur Verfügung. Das heißt, der Breitbandausbau hängt derart hinterher und derart in Argen, dass man teilweise vom Entwicklungsland Deutschland sprechen kann. Diese Rüge, die er da bekommen hat, das soll so sein, dass also wichtige Grundsätze der Verwaltung von seinem Ministerium nicht beachtet wurden. Die neue Abteilung Digitale Gesellschaft hat bis heute keinen Nachweis, dass die 45 zusätzlichen Planstellen im Ministerium notwendig gewesen seien. Und der Aufbau dieser neuen Abteilung, da sind wesentliche Grundsätze eines geordneten Verwaltungshandelns nicht beachtet worden, nach den Haushaltsprüfern. Also, genauso sehen Sie natürlich auch ein Problem im Finanzplan des Breitbandaufbaus. Zumindest kritisch beäugen tun Sie das, denn das Ministerium habe Haushaltsmittel in Milliardenhöhe angemeldet, ohne vorher den tatsächlichen Mittelbedarf zu erheben. Also Pi mal Daumen oder sowas. Kommt mir so vor wie bei der Maut. Da war auch alles in Butter und hinterher geht gar nichts mehr. Also, der Leiter der Abteilung Digitale Gesellschaft, das ist der Tobias Miethaner, der sieht auch diese ganze Sache etwas kritisch. Auch hier ein absoluter Missstand, eine vollkommene Fehlentwicklung, dass wir heute in vielen Bereichen außerhalb der Ballungszentren immer noch keinen vernünftig schnellen Internetzugang haben. Das ist eine Schande für Deutschland. Blindenhunde sind ganz wichtig. Menschen, die darauf angewiesen sind, könnten einen Großteil ihrer Freiheit ohne diese Partner, man kann sie gar nicht einfach nur als Tiere hinstellen, die sie haben, gar nicht mehr leben. Aber jetzt wollen US-Wissenschaftler den Roboter Baxter als Assistent für Sehbehinderte weiterentwickeln und auch umbauen. Am Robotics Institute der Carnegie Mellon University haben sie diesen Partnerroboter, wie sie ihn nennen, jetzt vorgestellt. Das ist aus einem Forschungs- und Industrieroboter entwickelt, dieses Teil. Und der soll als ganz besonders anwendungsfreundlich und auch sicher für Blinde künftig Dienste leisten. Das heißt, er soll Hindernisse im Alltag erkennen, den Blinden oder Sehbehinderten helfen, die zu umgehen. Der soll sich im Straßenverkehr zurechtfinden und er soll auch schlauer sein letztendlich als ein blinden Hund. Ich kann mir das zwar noch nicht so richtig vorstellen, aber naja, es gibt natürlich Bereiche, wo ein Hund seine Grenzen hat. Ich weiß nicht, ob ein Hund erkennen kann, was ich für einen Geldschein in der Hand habe. Dieser Roboter kann es. Der kann erkennen, ob ich eine 50-Dollar-Note oder eine 10-Dollar-Note in der Hand habe. Und kann es dann dem Sehbehinderten sagen und sagen, nee, nimmst du das oder nimmst du dies oder kann auch selbst bezahlen. Er kann Busfahrpläne lesen und kann dann dem seinem Besitzer oder seinem, wie sagt man denn dazu, naja, der blinden Roboter und sein Sehbehinderter, kann dem helfen, sich in der Stadt zu orientieren, kann ihm sagen, wann kommt der Bus, wann fährt der Bus, kann sehen, wenn am Bahnhof irgendwo ein Zug Verspätung hat oder sowas, denn hören kann man es meist nicht. Die Akustik ist ja manchmal, nee, meist. Für mich eigentlich fast nie verständlich da. Man muss immer lesen. So, und das ist also ein neuer Schritt, dass man versuchen will, die Technologie, die mittlerweile so weit entwickelt ist, dass man sie auch außerhalb der Industrie zum Einsatz bringen kann, als Partner für Sehbehinderte oder behinderte Menschen überhaupt einsetzen kann. Der Entwickler sagt, diese neue Roboter erlaubt eine ganze Welt neuer Möglichkeiten für einen Blinden. Und wenn das wahr ist, ist es sehr schön. Aber ist ein Roboter angenehmer als ein Hund? Ein Hund, wenn der dann abends, wenn man da zu Hause ist und sitzt da und hört sich Radio an oder sonst was, und der sitzt daneben und man streichelt den, da hat man doch ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich einen Roboter streicheln würde, oder? Giovanni Buttarelli, das ist der Name des EU-Beauftragten für Datenschutz. Und dieser Herr Buttarelli, der hat vergangene Woche sehr laut getönt und gesagt, also das, was da kommen soll mit diesen Flugpassagierdaten, das kann so nicht richtig sein. Denn die EU versucht ja da oder wird gedrängt von den USA, dass sie Flugverkehrsdaten, Passagierdaten von über 300 Millionen Flugpassagieren, also in der Regel bei 300 Millionen, Unverdächtige, Unbescholtene, nicht Vorbestrafte und was weiß ich nicht alles. Die sollen aber gesammelt werden und sollen auch an die USA ausgeliefert werden. Was dann da damit passiert, weiß man nicht. Es sollen wohl die Daten 5 Jahre gespeichert werden und in ungefähr 60 Kategorien. Zudem gehören dann so Sachen wie Kreditkartennummern, Bankkonten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Anschrift, Name, wer fliegt mit wem, auf welchem Platz fliegt er, was hat er gegessen, was bestellt er im Flugzeug zum Essen, muss man sich vorstellen und so weiter. Also das sind Dinge, die wollen die USA haben, um da herauslesen zu können, ob da vielleicht ein Terrorist oder sonst was dabei ist, aber warum die 5 Jahre nach einem Flug immer noch gespeichert sein sollen oder bis zu 5 Jahre, das lässt sich überhaupt nicht nachvollziehen. So, und jetzt hat der gute EU-Datenschutzbeauftragte gesagt, nee, Kinder, so nicht, und macht er im Moment Mordsterror und ich binde recht, hat er. Denn selbst sein Vorgänger, das war der Peter Hustings, der hat ja da auch schon mal kräftig auf die Pauke gehauen 2011 und hat moniert, dass dieses System so nicht kommen und sein kann. Aber merkwürdigerweise ist das wieder in Vergessenheit geraten und die EU befasst sich wieder damit, ein neues Abkommen zu schließen und unsere Daten wieder an die USA zu verkaufen. Aber es hat ja alles sein Gutes. Möglicherweise bekomme ich ja dann, wenn ich in die USA fliege, Angebote auf meinen Klugcloud, wo ich am günstigsten meine Lieblingsspeise kaufen kann. Man muss das immer positiv sehen. So, seit Freitagmorgen 8 Uhr verkaufen Mobilfunkpartner von Apple und Apple selbst natürlich die neue Generation des iPhones. Das iPhone 6S und das iPhone 6 Plus. Und jetzt gibt es so viele Vorbestellungen wieder, dass Apple im Moment gar nicht alle bedienen kann. Und dann muss man eben warten oder man muss sich anstellen in eine endlose Schlange und gucken, dass man irgendwann drankommt. So, die Geräte sind natürlich wieder teurer geworden, denn der Euro-Kurs oder das Verhältnis Euro zum Dollar hat sich ja auch geändert. Seit die EU oder die Europäische Zentralbank Geld in Massen rauswirft, was wir nicht haben übrigens, aber das wollte ich ja gar nicht sagen. Also die beiden Geräte sind beide SEM und Netlock frei und das 6S kostet 739 Euro beziehungsweise 849 Euro, das 6S Plus. Allerdings ist das bei 16 GB irgendwie ein bisschen daneben geschossen. 16 GB, was soll ich damit? Wenn ich die Geräte in 64 GB Version haben will, dann kosten sie 849 beziehungsweise das Plus 959 Euro. Und wenn ich sage, ja, ich möchte anständige 128 GB haben, dann kostet das 6S 959 Euro und das 6S Plus 1069. So, und dann hat man natürlich wieder in unterschiedlichen Farben. Da gibt es also mittlerweile Space Grau und Rosé Gold und Gold und Silber natürlich auch und so weiter. Also, oder Pink, so metallisches Pink habe ich auf den Bildern gesehen. Also ist schon ganz schön lustig, aber zu den Innereien, naja, es ist ein schnellerer A9-Chip drin und der RAM-Speicher ist verdoppelt worden. Dann haben wir die Kameras, die 5-Megapixel und die 12-Megapixel-Kamera, also jetzt ein bisschen aufgepeppt worden. Die rückwärtige Kamera, das ist eine 4K-videofähige Kamera mittlerweile. Und dann hat das Gerät die neue 3D-Touch-Funktion. Ja, drucksensitiv, das heißt, dass ich kann also je nachdem, wie stark ich drücke, auch noch unterschiedliche Funktionen auslösen und so weiter. Wir werden sehen, wenn die ersten Geräte draußen sind, wie die Beurteilung ist und wie die Leute das Gerät aufnehmen. Ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen, naja, gut. Also einen haben wir noch. Microsoft, Sie wissen, Windows 10, diese weltweite Überwachungssoftware, die da den meisten Leuten mehr oder weniger aufs Auge gedrückt wurde. Darüber hat Microsoft jetzt Erfahrungen gesammelt und sagt, weniger als 1% aller Rechner, die Microsoft Windows als Betriebssystem haben, ist mit Malware verseucht. Hört sich wenig an, ne? Bei 250 Millionen installierten Betriebssystemen, da hört sich das schon ganz anders an. Ja, aber gut, da kann Microsoft ja nicht so sehr was dafür. Das ist ja nun die Leute, die unser Bestes wollen. Ich meine nicht die Autoindustrie, sondern ich meine die Lumpen und Verbrecher, die im Internet sind und uns betrügen wollen, unsere Konten und Daten und sonst was haben wollen. Schützen. Also, neues Betriebssystem, neue Updates, Browser neu, immer Anti-Spam, Anti-Viren, Anti-was weiß ich was, immer aktuelle Schutzsoftware. Haben wir lange nicht gesagt, ja? Sollte man nie vergessen. Niemals ohne. Es sei denn, man hat ein richtiges Betriebssystem. Aber da komme ich dann wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Lieber tue ich den Finger nach oben und schaue selbst nochmal in den Shop hinein und denke, Sie könnten das auch tun. Und bedanke mich bei allen Spendern der letzten Tage. In der Fernsehsendung werde ich sie dann soweit gestattet namentlich nennen. Und wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Versprochen, das Wetter hält. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.